Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Christian Bayer und Rüdiger Bachmann. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
Wir reden natürlich über das große Thema dieser Woche. Wahrscheinlich war es vor genau einem Jahr auch eine Woche lang großes Thema, davor das Jahr dann wahrscheinlich auch. Die CDU hätte gerne, dass das Recht auf Teilzeit beinahe abgeschafft wird. Momentan sieht es so aus, dass ab einer bestimmten Betriebsgröße Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein Recht auf Teilzeit haben. Das heißt, sie können sagen, ich will Teilzeit arbeiten, und wenn der Arbeitgeber nicht möchte, dass sie das tun, dann muss der Arbeitgeber begründen, warum sie das nicht tun sollen dürfen. Die Union würde das gerne abschaffen, und zwar so weit, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen begründen müssen, warum sie Teilzeit arbeiten wollen, und das auch nur in wenigen Ausnahmen überhaupt begründungsfähig ist. Punkt. Ist das eine gute Idee? Ich halte das für eine äußerst dämliche Idee.
War es das abzuschaffen, ja, oder so wie es war?
Das abzuschaffen, weil...
Naja, ich kann verstehen, warum die CDU das will.
Ja klar, mal so. Das ist ein Herrschaftsinstrument. Natürlich kann ich auch verstehen.
Ja, okay, jetzt fängst du wieder mit deinen Kommunisten, mit deinem kommunistischen Quatsch an.
Naja, wenn der Herr Generaldirektor auf einmal den Angestellten nicht mehr diktieren darf, was sie zu tun und zu lassen haben, dann ist das nicht im Sinne des Chefs.
Ja, ja, also ich bin gar nicht so.
Das ist eine tiefe Verletzung, Rüdiger.
Ich bin gar nicht so weit weg von dir, aber bitte lass mir diesen blöden kommunistischen Jargon weg. Also ich sag mal, was ich verstehen kann, ist an der Tatsache, wenn du natürlich, das Problem ist eben grundsätzlich, dass Staaten haben, dass du Freizeit nicht besteuern kannst. Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals in diesem Podcast besprochen. Und insofern wollen Staaten immer, dass du halt viel arbeitest. Mhm. Das ist nicht unbedingt mit Wohlfahrt verbunden, weil, wie gesagt, jedenfalls ökonomische Standardtheorie nimmt an, dass Freizeit, also weniger Arbeit, die Wohlfahrt erhöht. Aber das ist irgendwie Mist. Wenn die Wohlfahrt hauptsächlich durch Freizeitkonsum generiert wird, dann ist da halt nichts viel zu besteuern, oder? Also jedenfalls vielleicht kann man da kreativ werden, aber in dem bisherigen Steuersystem ist das halt schwierig. Insofern kann ich verstehen, warum der Staat Teilzeit skeptisch ansieht. Mhm. Ich stimme dir allerdings zu, als sozusagen methodischer Individualist und Neoklassiker ist es letztlich, also ist schon mal die Tatsache, dass das nur in Ausnahmefällen überhaupt begründungsfähig ist, das ist, finde ich, sehr problematisch, weil damit nimmt man Wahlmöglichkeiten weg. Mhm. Jetzt kann man sagen, wer hat die Begründungspflicht, also mit anderen Worten, wem gibt man in dieser Verhandlung zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer das stärkere Gewicht, stärkere Verhandlungsmacht? Aber auch da würde ich tendenziell eher sagen, das sollte an den Haushalten gehen, weil Haushalte haben Wohlfahrt, nicht Unternehmer. Also insofern ist das von einem durchaus auch liberalen Standpunkt nicht klar, dass man das so, dass die alte Regel so schlecht ist. Bin jetzt gespannt, was der Sozialdemokrat Christian sagt.
Ich habe vor allen Dingen auch nicht das Gefühl, dass die alte Regel wirklich ein Problem ist, sondern dass das mal wieder so eins dieser typischen Scheinprobleme ist, das irgendwo aus der CDU hochblubbert, weil es halt super an dieses allgemeine Gefühl andockt, die anderen arbeiten ja alle nicht richtig, ich allerdings schon. Das ist so mein Eindruck dabei. Ist das überhaupt ein Problem, Christian?
Also, es ist natürlich wahr, aber nein. Also, wenn man sich die Daten anguckt, dann ist es schon so, dass die Deutschen besonders wenige Stunden in ihrem Leben arbeiten. Und das liegt nicht an denen, die Vollzeit arbeiten. Und das liegt auch gar nicht so sehr daran, dass diejenigen, die Vollzeit arbeiten, also bis zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet haben, früh in Rente gehen. Im internationalen Vergleich, da sind wir nicht unbedingt die am spätesten in Rente gehen. Es liegt aber daran, dass es sehr viele Leute gibt, die nicht Vollzeit arbeiten. Insbesondere arbeiten sehr viele Frauen nicht Vollzeit. Und jetzt will ich mal die ganze normative Bewertung außen vor lassen, da können wir gerne gleich noch ein Wort zu verlieren. Die Frage, die man sich aber durchaus stellen muss dabei ist, würde man denn überhaupt mehr an Arbeit bekommen, wenn man das schwieriger macht, in Teilzeit zu arbeiten? Also grundsätzlich ist natürlich so, egal was die Regierung entscheidet, jedenfalls würde sie vermutlich nicht die CDU im Blick haben, die Vertragsfreiheit dahingehend einzuschränken, dass man nur Arbeitsverträge über 40 Stunden schließen darf. Sondern wenn ich halt jemanden nur für 10 Stunden einstellen möchte, dann kann ich jemanden nur für 10 Stunden einstellen. Das ist eine Verhandlungsfrage grundsätzlich. Ja, die Möglichkeit besteht immer. Also bleibt die Frage, was verändert dieses Recht auf Teilzeit an der Teilnahme am Arbeitsmarkt überhaupt?
Brauche ich diese höhere Teilnahme am Arbeitsmarkt denn überhaupt?
Naja, wenn du Rente finanzieren willst und die Krankenversicherung und so, schon. Also unsere Sozialversicherungssysteme sind halt schweineteuer und wir geben den Bundeshaushalt fast komplett für Sozialleistungen aus. Also im Sinne von Sozialleistungen hier, das sind nicht Almosen oder so, sondern Rente. Für Rente und Krankenversicherung und diesen Teil geben wir halt einen substanziellen Teil des Bundeshaushaltes, nicht der Länderhaushalte, nicht des gesamten Staatshaushaltes, sondern des Bundeshaushaltes aus. Und da gibt es ein Problem. Da gibt es ein Einnahmeproblem, schlichtweg. Jedenfalls sind die Sätze so. Aber das hängt miteinander zusammen. Ja? Die Leute wollen nicht Vollzeit arbeiten. Auch deshalb, weil die Steuerbelastung, aber vor allem die Abgabenbelastung so hoch ist.
Aber das ist ja jetzt, im Moment ist das ja alles theoretisch. Die Frage wäre doch dann aber auch, naja, der zahlt zwar weniger in die Krankenversicherung ein, aber wird er vielleicht weniger krank? Kostet er vielleicht auch weniger individuell? Oder ist das eine Milchmädchen oder ist eine unzulässige Rechnung, die ich da aufmache?
Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Aber Pi mal Daumen haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals so ein bisschen andiskutiert. Pi mal Daumen ist es so, dass all deine Gesundheitskosten in den letzten paar Jahren deines Lebens passieren.
Ja. Das heißt, idealerweise arbeite ich möglichst viele Stunden, wenn ich jung bin, damit ich, wenn ich alt bin, früh sterben kann.
Das habe ich nicht formuliert, das hast du formuliert. Aber der Punkt ist, wir haben halt sehr viele Menschen, die Teilzeit arbeiten. Und ich glaube, zunächst einmal ist die positive Frage, bevor man irgendwie eine normative Bewertung macht, Wenn ich das schwieriger mache, kriege ich damit dann überhaupt mehr Leute dazu, Vollzeit zu arbeiten, beziehungsweise insgesamt mehr Arbeitsstunden? Oder kriege ich nicht eher eine Situation, gucken wir mal in die USA, wo die Erwerbsquote, insbesondere bei Frauen, eben wesentlich niedriger ist. Du musst halt sehen, wir haben mittlerweile unter Frauen die höchste Erwerbsquote, meine ich, in ganz Kontinentaleuropa, inklusive Frankreich. Ja, in Skandinavien ist die Erwerbsquote von Frauen höher. Aber die Stundenzahl, die Frauen im Durchschnitt arbeiten, die ist natürlich deutlich niedriger als in Frankreich. Und jetzt ist die Frage, was wird denn passieren, wenn wir das schwerer machen? Ich würde vermuten, wir kriegen etliche, insbesondere Frauen, die dann aus dem Arbeitsmarkt aussteigen.
Der Schuss kann selbst nach hinten losgehen, selbst wenn du nur die Arbeitsmenge und damit deine Steuerbasis, das ist ja letztlich, darum geht's ja, erhöhen willst.
Ist das so? Also erhöhe ich die damit denn überhaupt? Also weil in meiner naiven Vorstellung haben wir ja einen Markt, wir haben eine bestimmte Nachfrage. Die Nachfrage ist, damit ich es kapiere, mache ich es in Zehnern, die Nachfrage ist 100. Und diese 100 Nachfrage, die befriedigen wir gerade mit den geleisteten Arbeitsstunden, die wir leisten. Wenn ich jetzt aus 100, also wir leisten 100 Arbeitsstunden, kriegen davon 100 Dings und die werden alle weggekauft und der Markt ist geräumt. Jetzt lasse ich auf einmal alle Leute 120 Stunden arbeiten, aber es gibt ja nur eine Nachfrage für 100. Damit senke ich vor allen Dingen erstmal meine Produktivität und dann habe ich als nächstes eine Diskussion, dass die Stundenvergütung irgendwie sinken muss, weil das ja alles viel zu teuer ist. Oder was passiert?
Lieber, du machst jetzt die alte Fallacy von Fixed
Pie. Okay.
Also, dass der Kuchen fix ist.
Ja.
Natürlich werden sich dann auch Preise verändern. Und es ist ja nicht so, dass wir Vollbefriedigung hätten und keine Aufgaben mehr. Es gibt ja Dinge, die nicht erledigt werden in unserer Gesellschaft, die natürlich durch mehr Arbeit schon erledigt werden könnten. Also das glaube ich, ist nicht das Problem. Das Problem ist nur Folgendes. Wenn du sozusagen den Leuten, also bisher, was wir haben, ist ja eher nicht so, weil wir das eben standardisiert haben. Du kannst halt, also angenommen, du hast halt so, wir bieten jetzt Leute ein Menü an, zu wählen zwischen 0 Stunden Teilzeit, keine Ahnung, 20 Stunden pro Woche und halt Vollzeit 38 oder so. Die Zahlen mögen jetzt nicht genau stimmen, aber das ist die Idee. So, die Frage ist jetzt, wenn du einen dieser Menüpunkte rausnimmst, die 20, werden die mehr Leute in die 0 gehen oder mehr Leute in die 38 gehen und was macht das für die Gesamtarbeitsstunden? Das ist, glaube ich, Christians Punkt. Und das ist eben ex ante gar nicht so klar, weil es ist eben nicht klar, wo sozusagen die Leute, wie die entsprechenden Präferenzen sein werden, wenn du denen sozusagen eine Wahlmöglichkeit nimmst.
Das heißt, wir müssten es ausprobieren, um es überhaupt rausfinden zu können?
Naja, wir können gucken, was in anderen Ländern passiert, und wir können so ein bisschen versuchen, daraus zu extrapolieren. Also was du auf jeden Fall siehst, wenn du in andere Länder guckst, wo diese Auswahl mit Teilzeit schwieriger ist, dass die Zahl der Personen, die nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, die geht hoch. Wie stark die hochgeht, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Also wenn du nach Frankreich guckst, also die Männer sind immer langweilig. Bei solchen Arbeitsmarktfragen sind die Männer völlig langweilig, weil die wenigsten arbeiten in Teilzeit. Auch wenn da die Quote hat zugenommen, aber sozusagen die Figur, die gedankliche Figur, um die sich so eine Diskussion in der Regel dreht, sind Frauen. Ja, weil die sind am häufigsten in Teilzeit und die sind auch am flexibelsten, am elastischsten in ihrer Arbeitsmarktentscheidung. Die reagieren am stärksten auf Lohnänderungen und so weiter.
Zumal die ja auch, wenn sie aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden würden, sie ja noch nicht mal ihre Sozialversicherung verlieren würden, sofern sie denn verheiratet sind, weil die sind bei ihren Ehegatten mitversichert.
Ja, zum Beispiel.
Das ist ja ein zusätzlicher Anreiz,
genau,
sogar.
Genau. Ja? Ja. Das ist übrigens auch ein Anreiz, weniger Stunden zu arbeiten. Ich glaube, wenn das. Also,
wieso? Ich bin nicht in dieser Situation. Heißt das, sobald ich weniger verdiene als meine Frau, bin ich bei der automatisch mitversichert? Nee, oder?
Nee, aber wir haben sowieso die Krankenversicherung, das ist ein Misnomer, dass das eine Versicherung ist. Das ist eine Steuer. Ja? Weil deine Versicherungsleistung gegen Krankheit völlig unabhängig davon ist, also die Einzahlungen sind einkommensabhängig oder lohnabhängig, und die Versicherungsleistung ist, anders als bei der Rente oder bei der Arbeitslosenversicherung, völlig unabhängig davon, wie hoch dein Einkommen ist. Und dadurch ist es so, dass ich einen zusätzlichen Anreiz habe, einfach weniger zu arbeiten. Das sind wir jetzt bei 15,3 oder so. Ich bin nicht gesetzlich versichert. Und
es sind sogar mehr. Bei meiner Krankenversicherung sind es 17,8.
Okay,
Es ist tatsächlich enorm. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, ich jammere auf niedrigerem Niveau.
Ja, und das ist natürlich eine Riesensache. Und da haben wir natürlich sozusagen die extreme Form des Ehegattensplittings drin, nämlich kein Ehegattensplitting an der Stelle. Nämlich die Situation ist die, wenn ich mein Einkommen als Familie mit einem Einkommensbezieher beziehe oder mit zwei halben Einkommens, also zweimal auf Teilzeit, dann zahle ich in dem zweimal Teilzeitfall zahle ich mehr Krankenversicherungsbeiträge. Und das führt dazu, dass ich eben die zweite Person besonders stark besteuert wird. Das zweite Einkommen einfach an der Stelle. Und ja, das führt sicherlich zu mehr Teilzeit, als das so festgelegte Recht auf Teilzeit an Arbeitszeitverlust bringt. Also der Punkt ist, ich nehme den Leuten, wie Rüdiger sagte, Menüpunkte weg.
Ja, und du gibst ihnen vor allen Dingen noch einen Anreiz, und das ist der Minijob.
Ja, klar. Die Verzerrungen, die wir durch die Steuern haben, durch die Sozialversicherung haben und eben durch die Steuerbefreiung der Minijobs, glaube ich, führen viel stärker zu einem Rückgang an Arbeitsangebot und zu mehr Teilzeit als die Frage von sozusagen vordefinierten Rechten, wie man denn quasi von Vertragsfreiheit abweicht. Ja, also wo ich sagen kann, ich habe immer das Recht, den Antrag zu stellen. Und die Situation ist jetzt so, dass der Arbeitgeber ja begründen kann und sagt, das geht nicht.
Ja, geht nicht, weil, ja.
Ja.
Sozialversicherung ist das eine Argument, mit dem Sie immer um die Ecke kommen. Das andere Argument ist Produktivität. Steigt automatisch die Produktivität, wenn ich mehr Stunden arbeite? Nein, dann sinkt die doch automatisch, oder nicht?
Also das kommt drauf an. Wie viel du sozusagen pro Stunde mehr arbeitest, oder mehr produzierst, ob das sozusagen linear ansteigt, dann ändert sich gar nichts an der Produktivität. Wenn du möglicherweise Lerneffekte hast, aber was vermutlich innerhalb eines Tages oder so, wenn du dann so in so einen Groove kommst, kannst du vielleicht sogar höhere Produktivität haben. Es kann aber auch sein, wir reden hier sowieso immer nur über Arbeitsproduktivität, nicht totale Faktorproduktivität. Es kann aber auch sein, dass du halt so Ermüdungserscheinungen hast, wenn du dann länger arbeitest, dass du halt nicht mehr so produktiv bist und dann ist die zusätzliche Stunde nicht mehr. Das kannst du so a priori nicht sagen. Also Aber du hast halt einen Wohlfahrtsverlust. Also das ist halt klar. Das ist, selbst wenn du Bruttoinlandsprodukt erhöhst, vielleicht sogar das Bruttoinlandsprodukt pro gearbeiteter Stunde, was ja so ein Arbeitsproduktivitätsmaß ist. Wobei ich glaube, also, dass du wirklich sozusagen ansteigende Erträge hast, glaube ich eher nicht. Also im besten Falle bleibt die dann konstant. Aber selbst das wäre noch kein Grund, das notwendigerweise zu machen. Also wie gesagt, außer aus fiskalischen Gründen, wie gesagt, du kannst eben Welfare-Wohlfahrt nicht besteuern. Du kannst nur Bruttoinlandsprodukt besteuern. Aber aus Wohlfahrtsgründen ist das nicht immer offensichtlich, dass du das machen willst.
Ich wüsste immer noch gerne, ist das eine sinnvolle Diskussion, die wir da führen, oder diskutieren wir da wieder was, was eigentlich gar nicht das Problem löst, das Deutschland zu haben scheint?
Es ist ein bisschen eine Second-Order-Diskussion, würde ich sagen.
Ja. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, der grundsätzliche Punkt ist ein valider. Nämlich zu sagen, wir haben voraussichtlich den Peak, den Gipfel an gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich geleisteten Arbeitsstunden erreicht, weil jetzt so viele Leute in Rente gehen. Wir haben auch sind auch an die Grenze gekommen von dem, was wir als Gesellschaft wollen, beziehungsweise wie viel leicht zu hebende durch internationale Migration Arbeitskräfte, Ressourcen da sind. Wir sind auch, was die Erwerbsbeteiligung von Frauen angeht, sind wir im Grunde genommen, also nicht hundertprozentig an dem, was hebbar ist, aber sind da schon relativ weit gegangen, in dem, was da noch zu holen ist. Und insofern, wenn wir damit umgehen, mit dem demografischen Wandel umgehen wollen, ohne daraus erhebliche, jetzt ist halt die Frage, Wohlstandsverluste, ich glaube, das ist das bessere Wort, Wohlfahrt ist eine andere Frage, zu haben, dann wird man mehr arbeiten müssen. Also man wird auch durch technologische Innovationen muss man natürlich auch nach vorne kommen, aber ganz ohne. Also wenn weniger Leute da sind, die arbeiten, dann müssen die Leute, die arbeiten, tendenziell mehr arbeiten.
Oder wir automatisieren wie die Hölle.
Ja, also ne, sag ja, du kannst mit technischem Fortschritt oder so ne, und höherer Kapitalintensität lassen sich Dinge heben, aber ach, das zeichnet naja, sich alles nicht ab.
Oder du akzeptierst halt mehr Freizeit, ist ja auch schön. Und einen kleineren Staat, also das kann man ja auch, man könnte ja sagen.
Kleinerer Staat im Sinne von weniger Staatsausgaben, also weniger Sozialversicherung, ja. Weniger Rente. Ja.
Ja, ja. Also liberal wäre das, wenn das die Bevölkerung will, dann finde ich das die liberale Position. Nun ist die CDU nicht unbedingt eine liberale Partei,
nicht unbedingt.
Auch klar, sondern eher eine konservative, aber ich meine, eine liberale Position wäre zu sagen, ja, wenn das die Bevölkerung will, weniger arbeiten und dann eben weniger Wohlstand in diesem materiellen Sinne, dann ist das doch ein
okay. Aber das ist ja, also ist ja das, was du aufmachst, ist ja eine Diskussion, die nirgendwo hingeht, weil natürlich kannst du sagen, ja, wir müssen dann entsprechend alle ärmer werden. Das geht aber nur, wenn du halt die Leute dann auch ärmer werden lässt, die halt jetzt aufhören zu arbeiten. Da man sich aber entschieden hat, den Rentnern entgegen des ursprünglichen Versprechens eine massive Rentenerhöhung zu geben, ja, das ist halt dann etwas schwierig. Und jetzt ist halt die Frage, klar, jetzt kann ich gucken, dass diejenigen, die noch Vollzeit arbeiten, die sollen dann die gesamte Last tragen davon. Oder man überlegt sich eben, kann ich diese Last anders verteilen, indem ich diejenigen, die nicht Rentner sind, mehr arbeiten lasse, mehr Arbeitsstunden arbeiten lasse, Anreize dafür schaffe, dass sie mehr Arbeitsstunden arbeiten. Meine Lieblingsoption wäre gewesen zu sagen, man macht eben diese Rentenerhöhung nicht, also diese Zusatzrentenerhöhung durch die Haltelinie. Aber das ist alles eine gesellschaftliche Ausverhandlungsfrage.
Ja, ja, das meine ich ja, genau. Das meine ich, das ist eine politische Frage.
Aber das ist sozusagen die liberale Option, die existiert natürlich nur auf dem Papier, nicht in der Situation, wo ich eine Entscheidung nach der anderen treffe, die jeweils Ausgabekonsequenzen hat.
Klar. Natürlich. Aber wie ist denn, also wenn du sagst, dass man hätte diese Rentenerhöhung jetzt nicht machen dürfen, was ist denn wirklich mit der kostenlosen Mitversicherung der Ehepartner? Wenn man das streichen würde, dann hätten die doch wirklich einen Anreiz, entweder mehr zu arbeiten oder überhaupt in den Arbeitsmarkt einzutreten.
Also das Problem ist, die kostenlose Mitversicherung der Ehepartner, das ist also erstmal haben wir eine Situation, wo sowieso eigentlich jeder erstmal versichert ist. Ja, ist in Deutschland ein bisschen kompliziert, wie das umgesetzt ist. Und du kannst auch die Situation haben, dass du aus der Versicherung rausfällst, aber das ist quasi ein administrativer Fehler. So, und das heißt, das Einzige, was du bei der kostenlosen Mitversicherung des Ehepartners machen könntest, ist, die Versicherungsgrenzen in der Rentenversicherung auf der Familienebene zusammenzuzählen. Ja, das ist die einzige Sache, die du machen kannst. Und jetzt ist die Situation, wenn einer in der Familie über dieser Grenze ist, dann ist die zusätzliche Belastung bei dem bei null. Ja? Und bei der zweiten Person ist die aber weiterhin bei, oder die ist nicht bei null, sondern weil der Arbeitgeber ja auch bezahlt, dann kann man sich überlegen, wie macht er das, ja, vielleicht ist sie nicht bei null, aber mindestens ist sie auf die Hälfte gesunken. Vielleicht ist sie aber sogar bei null. Und bei der anderen Person ist sie aber noch voll da. Und die Alternative wäre, wenn man beim Ehegattensplitting ist, wo man das Familieneinkommen zusammenzählt, die Gründe, die dafür sprechen, ist zu sagen, ich lasse eben die Familie innerhalb die Arbeitszeiten effizient aufteilen und die Familienarbeitszeit effizient aufteilen, dann gehe ich hin und zähle diese Grenzen zusammen und dann ist die nicht 80.000, sondern ist für Verheiratete 160.000, wobei einfach das Einkommen zusammengeworfen wird und darauf werden 17% gezahlt.
Auch oberhalb der Pflichtgrenze?
Ja, bis 160.000 bei Verheirateten.
Da steigt die Pflichtgrenze mit bei Verheirateten?
Ja, das ist die einzige Art und Weise, wie du diese kostenlose Mitversicherung des Ehepartners rausnehmen kannst.
Ach, rausnehmen könntest, wenn du wolltest. Das wenn ist du jetzt wolltest, noch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt
genau,
schon so.
Genau, okay, okay. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das wäre eine Möglichkeit, haben wir übrigens beim Beirat, beim Wirtschaftsministerium vorgeschlagen, das zu machen. Ist ein bisschen administrativ eine Umstellung, weil die Rentenversicherung eben nicht, oder die Krankenversicherung nicht weiß, mit wem du verheiratet bist. Anders als die Steuer. Und hätte dann den Vorteil, weil ich von den Leuten jetzt mehr Einnahmen erziele, dass ich die Beiträge senken könnte. Und mit den gesenkten Beiträgen würde ich größere Anreize geben, mehr zu arbeiten. Ja, und damit auch gerade für den Zweitverdiener tatsächlich die Anreize erhöhen, mehr zu arbeiten.
Aber ich verstehe das nicht. Warum kannst du nicht einfach sagen, keine Mitversicherung der Frau, sagen wir es jetzt mal ganz konkret, aber du hast trotzdem eine Versicherungspflicht. Das ist dann halt eine Lumpsumsteuer, die erwirtschaften müssen und dann hast du doch einen riesen Arbeitsanreiz.
Das Problem darin liegt, dass das eine schlechter Stellung der Ehe wäre. Weil derjenige, der nicht verheiratet ist, der hat es nicht und wir haben kein System, wo jemand, der kein Arbeitseinkommen bezieht, nicht auch krankenversichert ist.
Also du sagst dann, okay, du kannst nicht der individuellen Frau müsstest du Sozialhilfe geben.
Genau,
richtig. Um das die Krankenversicherung zu machen und der verheirateten Frau auch. Ansonsten wäre es eine schlechte Stellung der Ehe.
Genau. Okay, das ist das Problem. Natürlich könnte man sagen, wir haben einfach wir würden die Krankenversicherung auf einen fixen Betrag umstellen. Und würden dann schauen, dass wir die Umverteilung, dass die andere Lösung, die einfachere Lösung, einen fixen Betrag und die gesamte Umverteilung passiert über das Steuertransfersystem. Da hätten wir dann sofort die ganze Familie mit drin und dann kannst du machen, was du willst. Ist aber eine viel größere Änderung, die eben entsprechend
vom Verfassungsgericht nicht durch.
Dann kompliziert ist und so weiter. Aber das ist eine kleine Änderung, die man machen könnte, die tatsächlich an der Stelle helfen könnte, die sowohl die Krankenversicherung als auch die Pflegeversicherung, wo die Leistungen einkommensunabhängig sind, betreffen. Und das sind ja gar keine so kleinen Summen als Prozentanteile am Einkommen.
Nö, ganz gar nicht.
Die da drin sind. Ja?
Warum ziehen wir den Hebel nicht? Weil man damit Wahlen verliert?
Ja, das ist, ja.
Okay.
Ja, es ist schwierig zu erklären.
Also, das ist der eine Hebel, Rente ist der andere Hebel, wie du eben gesagt hast. Und das sind beides Hebel, mit denen man Wahlen verliert, habe ich so den Verdacht.
Also jedenfalls ist, weil es schwierig zu erklären ist.
Ja.
Ja, es ist schwierig zu erklären und die Leute kommen dann und sagen, ja, aber hier und da. Und das ist durchaus auch Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die bei der das ist ganz witzig, beim Ehegattensplitting sagen, das muss unbedingt abgeschafft werden und auf Einzelbesteuerung muss gegangen werden, weil das die Frauenerwerbstätigkeit erhöht. Die sagen, nee, aber an der Stelle, das ist nicht gut, da auf das Familiending zu gehen. Und zwar, die Logik ist halt komisch, weil die Logik ist, du machst genau das Umgekehrte bei der Sozialversicherung, wie das, was du bei der Steuer machen willst, um die Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Aber der Effekt ist genau der gleiche. Ja, weil das eine ist ein lineares System und das andere ist eben ein progressives System. Das ist ein linear-regressives System und das andere ist ein progressives System. Deshalb machst du genau das Umgekehrte, um den gleichen Effekt zu bekommen. Und deshalb ist es schwierig zu erklären. Und was schwierig zu erklären ist, ist, glaube ich, schwer als Politik umzusetzen.
Unser nächstes Thema sind Zölle. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr vergangen seit, wie hieß das, Liberation Day war, seit Donald Trump sein seltsames Zollregime ausgerufen hat und die US-Regierung ja immer behauptet hat, nein, nein, das Ausland wird diese Zölle bezahlen. Das ist überhaupt nichts, was die Amerikaner irgendwie belasten wird, sondern es wird ganz, ganz, ganz viel Geld in die Kassen der USA spülen. Was aber nicht passiert ist, denn das Kiel-Institut hat gerade...
Doch, Kassen? Die Kasse hat das Geld gespült.
Ja.
Die Frage ist nur, wer zahlt das?
Verdammt.
Also natürlich hat Trump ich hätte mehr
diese,
Geld.
Also ich hätte mir diese Zwischenansage aufschreiben sollen.
Ja. Der Fiskus in den USA hat in der Tat mehr Geld.
Aber bezahlt.
Das ist aber auch trivial. Das ist immer so bei einer Steuererhöhung typischerweise. Also wenn du die Wirtschaft nicht ganz zum Erlahmen bringst, kriegst du dann auch mehr Geld erstmal. Ja? Also insofern, das ist nicht das Überraschende, sondern die Frage war, wer zahlt diese zusätzliche Steuer?
Und, genau, und das ist zu fast 100% der Konsument in den USA.
Ja, genau.
Also das finde ich wirklich beeindruckend. Ja.
Zwei neue Studien hier. Das eine ist vom Kieler-Institut, Kiel Policy Brief, Amerikas Eigenteuer, wer zahlt die Zölle? Und da gibt es noch eine zweite aktuelle Publikation oder Arbeitspapier, die sich die schauen sich Handel an. Und das zweite Arbeitspapier schaut sich eher sozusagen die monetäre Seite über den Wechselkurs an. Denn ein Kanal sozusagen, wie Zölle international umverteilen können, ist eben, dass die Währung aufwertet. Ja? Also mit anderen Worten, dass jetzt nicht die, also sozusagen, dass die Dollarpreise für dich deshalb billiger werden, weil die Dollarpreise vor Zölle für den amerikanischen Konsumenten billiger werden und deshalb nicht ganz auf den amerikanischen Konsumenten sozusagen treffen dann oder von denen bezahlt werden, ist eben, dass deine Währung aufwertet. Also der Dollar hätte aufwerten sollen. Das ist so die Standardtheorie.
Ja klar, weil ich hätte mehr Dollars haben müssen, um...
Also der Dollar wird hier verknappt und deswegen, weil die Leute nicht mehr so viel nachfragen, um internationalen Handel zu betreiben, wird der Dollar verknappt und das gegenüber anderen Währungen, das ist also so ein monetärer Kanal.
Hat er
und,
aber nicht, ne?
Nein, auch das ist nicht passiert, sondern im Gegenteil, der Dollar war gegenüber dem Währungskorb, er hat sich eher abgewertet seit im Grunde genommen der Inauguration von Trump im letzten Jahr und dann nochmal ganz speziell auch seit dem sogenannten von dir angesprochenen Liberation Day. Und das sind jetzt eben zwei Arbeiten, die hier vorgelegt wurden. Also sozusagen spricht also nichts dafür, dass das sozusagen in irgendeiner Form für den amerikanischen Konsumenten oder dem amerikanischen Konsumenten geholfen hat. Das ist auch nicht sonderlich überraschend. Also wir wissen schon aus den Zöllen der ersten Trump-Ära, dass es relativ gut studiert und belegt, dass diese Zölle die Dollarpreise der Güter, die an amerikanischen Küsten sozusagen in amerikanischen Häfen ankommen, sich eigentlich nicht verändert haben und deshalb die zollinklusiven Preise 100%, dann, also die Zölle, die 100%, mehr oder weniger fast 100% vom amerikanischen Konsumenten getragen wurden. Denn der Mechanismus, wie gesagt, wäre, dass der Vorzollpreis, also der Dollarpreis, mit dem dieses Gut an deinen Häfen ankommt, der müsste ja sinken, damit die Ausländer zum Teil jedenfalls diese Steuer, die Zölle darstellen, tragen. Und das finden wir eben nicht. Wie gesagt, das war bei Trump 1 schon nicht so. Und jetzt haben die Kieler auch schon für die Zeit, die wir haben, für Trump 2. Und die haben wirklich sehr, sehr detaillierte, und zwar Millionen von detaillierten Einzeltransaktionen sich angeschaut. Über 25 Millionen Einzeltransaktionen. Insgesamt im Wert von 4 Milliarden Dollar. Und können da genau auch, die haben genaue Mengenangaben da. und können sich sehr genau anschauen, ob sich diese Dollarpreise bei Anlandung sozusagen geändert haben. Und das ist eben nicht der Fall. Wie gesagt, der Fiskus hat 200 Milliarden Dollar eingenommen. Ich muss mich korrigieren, es sind 4 Billionen Dollar. Also es ist tatsächlich, ich habe jetzt schon die Transformation gemacht, aber die Studie ist auf Deutsch. Also das ist 4 Billionen Dollar und der amerikanische Fiskus hat 200 Milliarden Dollar zwar eingenommen, was jetzt gar nicht so viel ist für den amerikanischen Fiskus, aber diese 200 Milliarden Dollar wurden eben nahezu komplett vom amerikanischen Verbraucher bezahlt.
Kann es sein, dass sich das noch ändert? Weil wir hatten ja dann, als Trump 1 losging oder kurz vorher, haben ja dann auch die deutschen Exporteure in die USA ihre Lager voll gemacht und das Zeug erstmal abverkauft und so weiter. Kann es sein, dass sich das jetzt nochmal ändert, dass jetzt über die nächsten Monate und Jahre die Exporteure diese höheren Zölle irgendwie zumindest mitschlucken, sodass es nicht mehr, ich glaube, es waren 96%, die das Kiel-Institut ausgerechnet hat, dass es nicht mehr 96% die US-Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen, sondern vielleicht nur 50%?
Ich habe da meine Zweifel, weil in der längeren Frist kannst du ja im Zweifel als Exporteur Europa zum Beispiel im Zweifel sogar eher ausweichen. Also du kannst der unmittelbare Druck für dich, deine Preise sozusagen vor Zoll zu senken, ist ja, dass du nicht weißt, wohin mit deinem Zeug. Naja, und dann musst du halt möglicherweise Abschläge vornehmen. Aber offensichtlich haben diese Exporteure es jetzt schon geschafft, das Zeug irgendwie anders loszuwerden, auf anderen Märkten loszuwerden. Und wie gesagt, die EU kann da übrigens helfen. Ja, die EU kann da, indem sie Handelsabkommen mit anderen, Stichwort Mercosur. Ja,
Indien ja auch gerade, ne?
Ja, ich hab deshalb meine Stimme erhoben, weil die Grünen und die AfD haben das ja Europaparlament zusammengeschossen. Ja.
Unfassbar, dummerweise
unfassbar in der Tat. Aber mit solchen Dingen kannst du natürlich in der langen Frist deinen eigenen Exporteuren im Zweifel helfen. Und von der monetären Seite her, wie gesagt, das hat bis jetzt schon nicht funktioniert, dass der Dollar aufgewertet ist. Und seit Grönland, seit diesem Chaos in Grönland, sehen wir ja auch eine zusätzliche Beschleunigung der Dollarabwertung des Dollars als Reservewährung. Und weil halt, und das ist auch letztlich die Begründung des Papiers, warum eben der Standardmechanismus, dass du eine Aufwertung hättest sehen sollen, eben nicht siehst, ist dieses ganze Chaos, dass die Trump-Regierung eben kreiert, dass der Dollar als Anlagewährung, als Safe Haven eben immer unattraktiver macht für die Investoren der Welt. Und die suchen sich Alternativen. Und wenn sie sich Alternativen suchen, dann wird der Dollar im Zweifel abwerten, was paradoxerweise vielleicht sogar amerikanischen Importeuren dann zeitweise hilft, aber wie gesagt eben nicht sozusagen der Rolle Amerikas oder des amerikanischen Kapitalmarkts, der bisher eben ein Stabilitätsanker war, in irgendeiner Form entspricht. Also ich sehe es nicht, dass das nochmal sozusagen gut ausgehen kann für Trump. Ich weiß nicht, wie es Christian sieht.
Ja, du hast gesagt, in der kurzen Frist würde man denken, die Verkäufer, die sind sozusagen, wissen nicht, wohin mit dem Zeug. Es gibt natürlich eine andere Dimension in der längeren Frist auch, die du jetzt nicht beleuchtet hast. Und da geht es einfach darum, mit wem habe ich denn Geschäftsbeziehungen? Und wenn die Inder, Chinesen, Europäer jetzt für amerikanische Produzenten, also nicht notwendigerweise den direkten Konsumenten, sondern viel Handel ist ja auch Zwischengüter, Zwischenprodukte. Mhm. Wenn die jetzt relativ gesehen teurer werden als zum Beispiel inneramerikanische Hersteller, dann werden halt die Produzenten sich gegebenenfalls neue Handelspartner suchen. Und dann kann sich daraus natürlich ein anderer Druck erst in der Zukunft entwickeln. Ja, also das kann durchaus an der Stelle der partielle Effekt der Zölle vielleicht doch noch ein bisschen stärker in die andere Richtung gehen. Aber ja, jetzt in der kurzen Frist definitiv nicht. Und der Rest ist ungewiss, weil in der Zukunft, also ja, mehr als 4% wird schon werden, aber ob das Richtung 50% geht oder noch mehr, das ist halt total schwierig zu prognostizieren. Würde man jetzt nach diesen ersten Zahlen definitiv nicht erwarten. Und
also Trump 1 wissen wir es allerdings, da hat man sich tatsächlich inzwischen die kurze und die mittlere Frist anschauen können. Und da hat sich auch in der mittleren Frist, da gab es dann ein Update von diesen Papieren, die geschrieben wurden, hat sich auch in der mittleren Frist an dem Befund nicht wirklich was geändert. Also wenn das sozusagen eine Indikation ist, dann wird sich das nicht groß ändern.
Es ist ein bisschen seltsam, der Befund, insofern, als man eben davon ausgehen müsste, dass die Europäer ungefähr zu Grenzkosten produzieren oder verkaufen, sodass da nichts passiert, obwohl, und die konstant sind die Grenzkosten, obwohl sich die nachgefragten Volumina verändern. Und dann ist eben die Frage, wie stark verändern sich eigentlich die und damit die sich nicht viel verändern, muss halt auch schwierig sein, sozusagen für die Amerikaner das zu substituieren. Also es ist, sozusagen wie man sich das theoretisch zusammenbauen muss, nur aus der Frage von den Zöllen, ist kompliziert.
Das war jetzt kurz- und mittelfristig. Das ganze Ding soll ja auch noch, wenn es nach dieser Regierung geht, einen langfristigen Effekt haben, nämlich dass ausländische Konzerne, ausländische Unternehmen in den USA investieren, um in den USA quasi zollfrei produzieren zu können. Sehen wir da schon irgendeine Entwicklung oder ist noch zu früh?
Ja, aber das wird halt genau nicht passieren, wenn du gleichzeitig diese politische Unsicherheit und diese Mafia-Methoden machst. Das werden sich Unternehmen dann schon überlegen. Also wir sehen es nicht im Verarbeiten, nicht in dem Sinn im Verarbeitengewerbe. Ich kenne jetzt die, muss ich zugeben, die Statistiken der Direktinvestitionen nicht, ob sich da was ergeben hat. Aber also wir sehen es zum Beispiel nicht im Verarbeitengewerbe, dass da Beschäftigungsaufbau oder irgendwas gibt. Das habe ich auch der Bau, der Bausektor in den USA ist eher so mau-mau. Also der Arbeitsmarkt sieht halt überhaupt nicht gut aus. Also insofern sehen wir das eher nicht. Und wie gesagt, das ist auch verständlich, weil wer investiert schon in einem Land, der wo du dann Rechtsunsicherheiten hast, die vielleicht inzwischen chinesische Ausmaße annehmen.
Könnte es vielleicht sogar sein, dass die Rechtsunsicherheit in China geringer ist mittlerweile als in den USA?
Ja, kann durchaus sein.
Sind die USA am Abstieg?
Wenn es so weitergeht, natürlich. Das ist ein Death by 1000 Cuts, wie wir in Amerika sagen. Die Leute warten immer auf eine Mega-Rezession. Die kann auch kommen, dann, wenn die Anleger sozusagen plötzlich Amerika verlassen. Aber es muss gar nicht sein, sondern das kann einfach so ein schleichender Rückzug, sowohl was die Portfolio-Investitionen als auch die direkten Investitionen angeht aus Amerika. Und das, also was die Anleger angeht, sehen wir halt, dass einfach Dollar-Staatsanleihen oder Staatsanleihen des amerikanischen Staates nicht mehr revolviert werden von einigen Staaten. Jetzt besonders die Skandinavier wollen raus, ja, und so weiter und so fort.
Das alles, was wir jetzt da sehen in den USA, also ökonomisch jetzt vor allen Dingen, lässt sich das überhaupt nochmal sinnvoll zurückdrehen? Weil wie soll ich denn den USA jemals wieder vertrauen? Oder ist das dem Kapitalismus egal, weil der findet immer einen Weg?
Ja, im gewissen Sinne schon. Also wir wissen zum Beispiel aus der Literatur, the sovereign default, also wo Staaten pleite gehen, die ökonomische Theorie nimmt da eigentlich immer an, dass die Bestrafung solcher Staaten sehr, sehr hart ist und sehr lange, wenn nicht gar ewigen Ausschluss aus dem internationalen Kapitalmarkt bedeutet, ja, wenn du es einmal machst. Und dann sehen wir halt, dass Argentinien, die mögen Staatspleite gehen und 5 Jahre später sind die internationalen Investoren dann doch wieder da. Also es geht manchmal schneller, als man denkt, glaube ich, als auch die meisten ökonomischen Modelle brauchen. Also das wissen wir, das ist die Erfahrung. Also insofern ist es, glaube ich, nicht 100% irreversibel, aber du hast schon recht. Weil natürlich die Investoren, aber auch die sozusagen politisch, diejenigen, die sozusagen über politische Beziehungen mit den USA nachdenken müssen, ist natürlich so, klar, selbst wenn der jetzt ab 2028 eine völlige blaue, liberal-europäisch-demokratische Regierung wieder dran ist, ja, die Drohmöglichkeit, dass eben zu späteren Zeitpunkten, und Investoren müssen halt langfristig denken, dass der Medianwähler in Wisconsin wieder einen Furz im Magen hat, der ihn dann wieder rechtspopulistisch wählen lässt, die dann vielleicht möglicherweise sogar noch schlimmer als der Trumpismus sein wollen, also dieser Gedanke, der wird schon da bleiben erstmal, ja.
Also es ist, glaube ich, nicht nur ein Gedanke über politische Mehrheiten, sondern es ist auch ein Lernen über die Stabilität
der Institutionen, ja.
Der Institutionen, ne? Wo ja, man vielleicht immer davon ausgegangen ist, USA, Checks and Balances, das ist alles nicht so einfach möglich und so ein Durchgreifen und so, das kann da eigentlich nicht passieren. Jetzt kann man natürlich literarisch argumentieren, über das Gegenteil haben sich schon Leute durchaus Gedanken gemacht.
Auf der anderen Seite, es bleibt natürlich schon so, dass die USA nach wie vor Technologieführer in der Welt ist und einfach die interessantesten Dinge mit KI passieren zum Beispiel. Es bleibt nach wie vor so, dass Amerika an sich, jetzt mal abgesehen von dieser Regierung, den besten, größten, liquidesten, sichersten Kapitalmarkt der Welt darstellt. Ja. Und das sind natürlich Pfunde, mit denen die Amerikaner auch wieder werden wuchern können. Also das muss
Wenn
man dann mal abwarten.
Wenn die Chinesen denen nicht den Rang ablaufen,
nee,
weil,
ja, das
glaubst du nicht?
Also erstens mal China sowieso meiner Meinung nach ökonomisch auf dem absteigenden Ast. Wegen der massiven Demografieprobleme haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und natürlich ist es so, ob du wirklich dich zu stark gegenüber der Willkür der kommunistischen Partei, auch da hört man ja in den letzten Tagen Gerüchte, dass es da eine große Militärumschichtung gibt und so weiter. Also
Säuberung habe ich irgendwo gelesen.
Säuberung, ja. Genau. Also das sind jetzt auch nicht gerade vertrauensbildende Maßnahmen, die da aus Peking kommen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Aber auch bei den KI-Sachen und bei Dienstleistungen, die USA international verkaufen. Ich bin mir nicht so sicher, dass die Frage von vernünftiges Niveau an Rechtsstaatlichkeit nicht auch dafür zentral sind. Ja, selbst bis hin zu kulturellen Dienstleistungen, die USA verkaufen, die haben immer was damit, also ne, Hollywood ist deshalb dominant bei der Filmproduktion, weil sie auch, sagen wir mal, technologisch führend sind, weil sie Ideen entwickelt haben, die andere nicht entwickelt haben, etc. Aber eben auch, weil das Kulturprodukt USA dort mitverkauft worden ist, immer.
Das heißt, die Frage wäre, wie attraktiv ist das Kulturprodukt USA in der Zukunft?
Genau.
Ja, aber das glaube ich, das kannst du schnell eben, da brauchst du dann nur 4 Jahre einen smarten demokratischen Präsident. Da tritt dann James Talarico oder was weiß ich, oder Talarico oder Ben Shapiro oder so einen smarten oder selbst Gavin Newsom und dann sind die Europäer wieder um Finger gewickelt.
Es hat ja auch hier niemanden interessiert, dass Obama schon ICE eben. Mit ja, viel genau. mehr Geld also, überschüttet hat.
Ja. Genau, also das glaube ich.
Ich sagen will, ist, das hat was damit zu tun, wie massiv der Strukturwandel in den USA, was diese Dinge, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit etc. angeht.
Klar, wenn Trump ewig dran bleibt, dann stimme ich dir zu, das ist ja klar.
Ja, aber der braucht aber gar nicht ewig dranbleiben, wenn aus den USA irgend so ein lateinamerikanisches Land mit mal einem Extremisten von links, mal einem Extremisten von rechts wird.
Klar.
Dann ist es nicht der naja. Das sozusagen der Traum von Freiheit und was weiß ich denn nicht alles.
Nein, mein Punkt ist ja ein anderer. Ich sage ja, selbst wenn alles wieder mal kurzfristig normal ist, ist es zumindest optimale Politik der Europäer, sich trotzdem nicht weiter abhängig zu machen vom Medianwähler in Wisconsin. Darum geht es ja. Aber das heißt nicht, dass sozusagen die Märkte dann nicht wieder dann doch, Märkte haben dann doch oft erstaunen, und Holger hat das Stichwort ja gebracht, erstaunlich kurze Gedächtnisse, leider.
Ja. Ich hätte noch, weil du sagtest, China auf dem absteigenden Ast wegen der Demografie. Gleichzeitig ist China aber auch derart, wie nennt man das denn, automatisierungsfreudig. Könnte es nicht sein, dass die es schaffen, mittels Automatisierung ihr Demografieproblem so sehr in den Griff zu kriegen, dass sie nicht unbedingt absteigen und gleichzeitig dann die Welt mit Robotern überfluten, die tatsächlich funktionieren, im Gegensatz zu dem Zeugs, was Elon Musk einem so anbieten will?
Kann sicher sein, aber bestimmte Dinge weiß ich nicht. Also die brauchen einfach, es kann schon sein, dass sie alles produzieren an Gütern mit Robotern und den Rest dafür verwenden, ihre Alten zu pflegen. Vielleicht geht dieses Bargain auf. Ich habe da meine Zweifel, dass das möglich sein wird. Ja. Dann sind halt so Dinge wie die Immobilienkrise, die haben halt bestimmte Dinge hingestellt, die einfach so nicht mehr brauchen oder sich werden leisten können. Also da ist viel zu, die Friktionen in China sind enorm. Also ich als Europäer würde ich mir eher Indien angucken, ehrlich gesagt, als dynamische Volkswirtschaft als China.
Und dann wollten wir reden über State Capacity und jetzt tue ich gerade so, als wüsste ich, worüber wir, was ist State Capacity?
Naja, vor allen Dingen passt es ja jetzt zur abnehmenden Staatskapazität in den USA, passt ja vielleicht, dass man mal drüber nachdenkt, ist das eigentlich nur schlecht, wenn die Staatskapazität abnimmt?
Was ist Staatskapazität? Ist das die Fähigkeit des Staates zu handeln, oder?
effizient und effektiv zu handeln. Ja?
Okay.
Und da gibt es ein interessantes Papier von einem Wirtschaftshistoriker, Leander Heldring, der sich den deutschen Fall angeschaut hat. Wie gesagt, sehr, sehr interessant. Und der zeigt halt, dass diejenigen, oder dass die, weil Preußen sozusagen schon im 19. Jahrhundert eben Verwaltungsreformen durchgeführt hat, einen sehr effizienten Beamtenapparat hat, und er vergleicht quasi dann im Deutschen Reich, also beziehungsweise dann auch im Nazireich, vergleicht sozusagen die Fähigkeit von Gemeinden oder Regionen, die sozusagen an der Grenze zwischen Preußen und einem anderen der kleineren Länder des Reiches gesessen haben, vergleicht er mit welcher, in Anführungszeichen, Effizienz, manchmal sind Ökonomen ein bisschen makaber, mit welcher Effizienz die zur Vernichtung der Juden beigetragen, beziehungsweise zum Transport der Juden in die Konzentrationslager beigetragen haben. Und da kommt eben raus, dass preußische Gemeinden besonnen, und das hängt nicht an ihrem höheren Antisemitismus oder sonst irgendwas zusammen, sondern er macht halt den Punkt, dass die deshalb effizienter waren, mehr Juden in die Züge gebracht haben, weil sie eben so aus preußischer Tradition eben so effizient waren. Und mit anderen Worten, es kann also, und insofern, finde ich das Papier historisch sehr interessant, sehr clever gemacht, aber man denkt halt dann doch auch an, ich jedenfalls kann mir nicht verkneifen, dann auch an die Gegenwart zu denken. Mit anderen Worten, wir reden jetzt über Staatsmodernisierung, das ist eines der großen Themen der Großen Koalition. Und natürlich auch richtigerweise so. Ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass man davon Abstand nimmt. Aber wenn man jetzt dieses Papier liest und sich denkt, also angenommen, die Große Koalition sollte es schaffen, jetzt Deutschland in einem Deutschland-Tempo zu modernisieren, ja, und am Ende, was ist denn, wenn am Ende die AfD die Macht ergreift und sich dann auf diesen hocheffizienten Staatsapparat in Deutschland sozusagen stützen kann, ist das nur gut? Also ist es nicht manchmal sogar gut, wenn ein bisschen Sand im Getriebe ist? Ne?
Ist die Frage, führen wir jetzt diese Schnüffelsoftware Palantir hier ein, um sie dann den Nazis zu überlassen?
Zum Beispiel, ja, so. Ja, also man schluckt da. Also ich habe geschluckt, als ich das gelesen habe.
Es ist ein interessantes Papier. Ich habe immer, sagen wir mal, ein bisschen Bedenken, wenn Ökonomen nur als Ökonomen so massiv in die Nachbardisziplinen reingehen, nur weil sie denken, sie können bessere Regressionen laufen lassen.
Jetzt hast du aber Regressionen laufen lassen?
Also wir können, viel ökonomische Forschung ist empirische Forschung, und es gibt bestimmte, sagen wir mal, methodische Schwierigkeiten, die frühzeitig in der Ökonomie diskutiert worden sind, als methodische Schwierigkeiten in empirischer Arbeit, weil die Daten, die wir als Ökonomen haben, die wir auswerten, die sind eben nicht zufällig entstanden. Und mit dieser mangelnden Zufälligkeit muss man sich auseinandersetzen, um, wenn man Schlüsse ziehen will, über kausale Zusammenhänge. Und insofern gibt es tatsächlich sicherlich eine typische ausbildungsbesondere Fähigkeit von Ökonomen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und da besonders vorsichtig zu sein oder clevere methodische Dinge entwickelt zu haben, wie man damit umgehen kann. Hier konkret geht es darum, die Idee zu haben, statistisch Grenzverläufe auszunutzen. Ja, dass man sagt, auf der einen Seite der Staatsgrenze und auf der anderen Seite der Staatsgrenze, da ist ja eigentlich kein großer Unterschied. Und weil da ungefähr die gleiche Industrie ist, weil da irgendwie doch die gleichen Leute sind und so weiter, aber wir haben halt unterschiedliches Verwaltungsrecht auf der einen Seite der Grenze und auf der anderen Seite der Grenze. Und vielleicht auch eine unterschiedliche Verwaltungsrechtstradition. Und dann nutze ich genau die Differenz zwischen diesen benachbarten Kommunen aus, um zu sagen, die einen machen das eine, die anderen machen das andere. Das finde ich ist eine prima Sache, wenn man sich mit, aus meiner Sicht, im Kern ökonomischen Fragen beschäftigt, die so mit Knappheiten umgehen etc., wo ich nicht ein zu umfangreiches institutionelles Wissen brauche. Ich glaube halt, dass es einen Grund gibt für die akademische Arbeitsteilung, dass sich halt Historiker mit historischen Fragen beschäftigen, weil sie sich halt ihr ganzes Leben lang mit historischen Fragen beschäftigt haben und auch mit Quellenkritik und. Und deshalb im Zweifelsfalle die Details noch viel besser kennen für diese historischen Fragen. Und ob es vielleicht noch über die allgemeine preußische Staatskapazität hinaus in all diesen preußischen Gemeinden und benachbarten nicht-preußischen Gemeinden Unterschiede gibt, die für die konkrete Frage, nämlich wie stark haben die Kommunen dabei durchgegriffen, mitgearbeitet, sich mitschuldig gemacht bei dem Transport der Juden in die Vernichtungslager, die ist halt durchaus, glaube ich, historisch eine komplizierte Frage.
Naja, jetzt tust du dem aber ein bisschen Unrecht, dem Kollegen. Ich meine, das sind ja Wirtschaftshistoriker, das sind ja Leute.
Ich kenne den, der ist ein Behavioral Economist, der war hier Postdoc in Bonn, ich kenne den.
Okay.
Der ist kein Historiker.
Das heißt, er müsste sich jetzt vielleicht mal hinsetzen mit einem Historiker und das Ganze nochmal...
Naja, also er guckt sich schon bestimmte, also wie gesagt, er zeigt eben, dass es nicht Antisemitismus ist. Er zeigt im Übrigen auch.
Ja, aber zum Beispiel eine Sache, die unmittelbar auffällt, es gibt keine Kontrolle für den Anteil der katholischen Bevölkerung.
Was?
Es gibt keine Kontrolle in seinen Regressionen für den Anteil der katholischen Bevölkerung.
Okay. Redet er nicht sogar darüber?
Das heißt, es könnte auch sein, dass die Katholiken, dass es daran liegt, dass das alles Katholiken waren und jenseits der Grenze waren alles Protestanten oder irgendwie sowas.
Wir wissen, dass die katholische Bevölkerung weniger stark sich an der Vernichtung der Juden beteiligt hat, relativ zu den Protestanten. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, da gibt es eine historische Diskussion, da gibt es aber auch eine wirtschaftshistorische Diskussion drum. Ja, was einem dann auffällt, ist, also insbesondere kennt man diesen Unterschied aus Baden-Württemberg. Ja, oder Baden-Württemberg und Hohenzollern. Aus dem, was heute Baden-Württemberg ist. Da weiß man, sieht man den Unterschied genau, weil wir da diese gesprenkelten katholischen und protestantischen Kommunen haben. Und ein ganz großer Schwerpunkt der Daten, wenn ich einfach auf die Karte gucke, die in der Abbildung ist.
Naja, aber er schaut sich das an. Das stimmt aber nicht, was er sagt, Christian. Er guckt sich die Rolle der Religion an.
Wo ist das denn? In welcher Regressionstabelle ist das? Habe ich die nicht gesehen?
Data from the 1925 census to measure the distribution of Catholics and Protestants within Germany. Table 9 studies these mechanisms, bla bla bla. Der redet damit.
Okay, weil in Table 2 steht halt Geographic Controls und das ist irgendwas von Ruckus.
Ja, aber es ist ja Table 2, ist ja nicht das ganze Papier. Also insofern, ich habe die Tabelle nicht gefunden, gebe ich zu, aber er redet zumindest darüber. Also vielleicht soll man einfach mal sagen, was er findet. Also er findet, dass es nicht sozusagen eine Funktion des zugrunde liegenden Antisemitismus ist, was ja vielleicht, also das alleine würde ja schon mal gegen deine These sprechen, weil du ja selber gesagt hast, dass die Katholiken im Zweifel weniger antisemitisch schon mal waren.
Nein, die haben einfach nur weniger Leute umgebracht. Der Katholizismus ist nicht weniger antisemitisch gewesen.
Also würde ich schon sagen, dass das möglicherweise, das ist keine hundertprozentig, du hast schon recht, man muss direkt für kontrollieren, was er zu tun scheint. Aber vielleicht sollte man nochmal, was wir noch gar nicht berichtet haben, er findet eben, dass die besonders effizient waren, Juden zu deportieren, diese preußischen Gemeinden, aber sie waren auch besser in Bereitstellung öffentlicher Güter oder zum Beispiel in ihrer Steuereffizienz. Also sie haben effiziente Steuern zum Beispiel gesammelt. Also der Mechanismus scheint, jedenfalls wenn man seiner Ausführung glaubt, tatsächlich über diese Staatsfähigkeit zu gehen.
Ja, also
das scheint mir nicht unbedingt klar zu sein, warum diese anderen, warum katholische Gebiete schlechter sein sollen, in öffentliche Güter bereitzustellen. Ich sehe da einen Punkt, aber ich finde auch, dass er das zum Teil schon adressiert.
Ja, ich sage nicht, das ist ein katastrophal schlecht geschriebenes Papier, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin immer vorsichtig damit, wenn Ökonomen halt aus meiner Sicht zu wenig ökonomische Themen bearbeiten. Aber ja, aber ja,
das
natürlich.
Das bedeutet, dass wir keine Wirtschaftshistorie machen sollen. Also verstehe ich jetzt nicht.
Nö. Aber hier.
Und Staatskapazität ist natürlich ein ökonomisches Thema. Also das ist doch klar. Also verstehe ich jetzt nicht.
In einem gewissen Sinne ist es eigentlich ein Thema, was eine optimale Rechtswissenschaft bearbeiten sollte.
Boah,
aber unsere Rechtswissenschaft ist halt keine, macht halt keine positive Forschung.
Das,
Das ist jetzt aber sehr.
Also die Frage, ob bestimmtes Verwaltungsrecht funktioniert, ist aus meiner Sicht nicht primär eine ökonomische Frage.
Es hat aber ökonomische Konsequenzen.
Ja klar, Zoos haben auch ökonomische Konsequenzen. Und
bei der Bereitstellung auch von öffentlichen Gütern zum Beispiel und Steuereffizienz, das ist doch ökonomische, klassische ökonomische Themen der Finanzwissenschaft, verstehe ich. Ich verstehe deine Kritik jetzt wirklich nicht. Aber brauchen wir ja nicht, auch nicht ewig auswälzen. Wir haben das Papier vorgestellt. Die Zuhörer können es nachlesen. Ich finde es faszinierend. Und wie gesagt, wenn das stimmt, macht man sich schon so seine Gedanken. Jetzt kann man natürlich zynisch sagen, auch die Große Koalition schafft es nicht, Deutschland zu modernisieren. Und deshalb brauchen wir keine Angst vor der AfD haben.
Deswegen kaufen die ja Palantir ein, damit sie nicht modernisieren müssen, damit sie ja dann die Daten
unmittelbar sichern. Ja, aber du bringst es sehr schön auf den Punkt. Also selbst vielleicht will man Palantir auch nicht in den Händen von Friedrich Merz haben.
Natürlich
aber
nicht.
Aber man will Palantir garantiert nicht in den Händen von Alice Weidel und Kompagnons haben. Oder?
Ja.
Und genau.
Ja, nein, man will Palantir nicht in den Händen von irgendjemandem haben, der gleichzeitig auch das Gewaltmonopol hat. Also das auf gar keinen Fall, ja. Wir haben noch ein bisschen über Krieg zu reden und haben drei Papers hier von zwei Herren, nämlich einem Herrn Benmelech und dem anderen Herrn Monteiro.
Ja, da geht's. Die haben sich so einen Datensatz aufgebaut und die hauen jetzt so alle drei Monate,
genau.
Hat man das Gefühl, so ein Working Paper raus. Also es fing im August 2025 an. Also die haben sich tatsächlich alle Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl innerstaatliche als auch also zwischenstaatliche Konflikte, kriegerische Konflikte wohl, also muss wohl auch was geschossen worden sein, um da in die Datenbank zu kommen, haben die sich angeguckt und dann haben die und dann vergleichen die halt auch so naheliegende Länder, die diese Konflikte hatten und nicht. Die machen das auch auf zwei verschiedene Weise. Die machen das einmal sozusagen als sozusagen höher aufaggregiert und dann schauen sie sich nochmal wirklich Länderpaare jeweils an in der Ökonometrie, also zwei Strategien. Und dann haben die so, jedes Papier hat dann so eine andere, wie wir Ökonomen sagen würden, linke Seite-Variable, also so eine andere Ergebnis-Variable, ja. Und also das erste ist tatsächlich, da ist es sogar eher umgekehrt. Das erste Papier, da geht es eben darum, wie wirkt eigentlich Militärausgaben, Verteidigungsausgaben auf Krieg? Gibt es da sozusagen eine Abschreckung? Also wird es dann weniger Krieg, wenn wir mehr ausgeben? Oder gibt es da sogar möglicherweise das Umgekehrte, was ja von vielen auch befürchtet wird, dass je mehr du ausgibst, dass du damit nur Krieg provozierst? Also das ist so das erste Papier. Ich mache jetzt mal einen großflächigen Überblick.
Wenn du alles voller Waffen hast, dann musst du die ja auch irgendwann mal benutzen. Das ist ja auch noch so ein moralisches Argument, was da immer noch mal kommt.
Das hat mich noch nie überzeugt, dieses Argument. Also
gemessen an den LKW, die in der Eifel verrottet sind, meinst du in den 1980er-Jahren?
Nein, also ich sehe den Zusammenhang nicht. Also dass das vielleicht de facto so der Fall ist, dass manche amerikanische Generäle ihre tollen Spielzeuge auch gerne mal ausprobieren wollen in irgendeinem dritten Weltstaat, das mag so sein. Aber ich finde ja nicht, das ist wieder eine Frage der Institutionen, ob das so ist. Also die Atomwaffen haben wir da tatsächlich nicht mehr benutzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern, also das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das auch funktionieren kann. Also das gucken die sich eben empirisch an. Das ist letztlich wo du sozusagen einen Punkt hast, das ist letztlich eine empirische Frage, die man, obwohl mich die empirische Strategie als Kausalstrategie nicht hundertprozentig überzeugt, muss ich auch sagen, aber selbst wenn man es mal als Korrelation nimmt, kann man das ja mal, man kann es ja mal so interpretieren, aber vielleicht wollen wir erstmal, ich will mal die drei Papiere sozusagen als High Level angucken, also die erste Papier, wie gesagt, geht, da ist tatsächlich die Kriegswahrscheinlichkeit auf der linken Seite und wird sie irgendwie beeinflusst durch Militärausgaben. Dann das zweite Papier.
Military Spending and War ist das, ne? Mhm.
Genau, das ist Military Spending and War. Das zweite Papier ist The Economic Consequences of War. Da ist dann jetzt die Kriegsvariable sozusagen als unabhängige Variable auf der rechten Seite und alle möglichen ökonomischen Ergebnisvariablen auf der linken Seite. Das ist, wie gesagt, das zweite Papier vom Oktober 2025. Und das ist so ein bisschen auch vor dem Hintergrund geschrieben, dass es, ich glaube, es geht auf Keynes zurück, aber nagel mich da jetzt nicht dran fest, dass es so fast ein Bonmot, obwohl bei dem ernsten Thema will man eigentlich vielleicht gar nicht vom Bonmot reden, dass es so, es gibt halt keinen größeren Investitionsbooster als Naturkatastrophen und Kriege. weil du halt danach dann aufbauen musst wieder. Vor allen Dingen Kriege, die auf deinem eigenen Territorium stattfinden. Ja? Und das ist halt, was sie überhaupt nicht finden. Also wir sehen, das mag sein, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich massiv Investitionen in Europa gesehen haben, aber das scheint eher so ein bisschen eine Eintagsfliege gewesen zu sein. Die typische Ergebnisse, sagen sie, nach Kriegen ist eben, dass die Investitionen, sowohl das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, aber insbesondere Investitionen halt dann niederliegen, dass eben gerade nicht aufgebaut wird. Also das ist mal das Thema. Und das dritte Papier ist, das kam jetzt gerade raus, im Januar 2026, da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn du Kriege hast, und führt das dann zu dem, im Englischen nennt man das Democratic Backsliding, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch gut übersetzt, also ob sozusagen die demokratischen Institutionen danach leiden nach Kriegen. Das sind so die drei Papiere, die die geschrieben haben.
Dass ein Krieg nicht zu Investitionen führt, das irritiert mich.
Also danach, es geht um Aufbauinvestitionen, ne? Also die begründen das tatsächlich damit, also natürlich sind viele dieser Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg sind natürlich in Entwicklungsländern, darf man nicht vergessen. Und die sie sozusagen in entwickelnderen Ländern beobachten, da finden sie das übrigens nicht, sondern das ist hauptsächlich konzentriert aus. Also wie gesagt, deswegen, das ist so ein bisschen eine Identifikationsfrage, weil man fragt sich halt, wie viele Kriege zwischen finanziell entwickelten Ländern gab es denn eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg? Aber was sie empfinden ist, dass es insbesondere konzentriert ist in Ländern, die eben einen schlechten Kapitalmarkt haben. Sodass und durch den Krieg noch einen schlechteren Kapitalmarkt bekommen haben. Und was die dann eben sagen, ist, dass es eben nicht dieser keynesianische Mechanismus ist, du hast halt einen Haufen Kapitalstock zerstört und jetzt investierst du wieder, sondern was die sagen, ist, dass die Kapitalmarktmechanismen, um diesen Aufbau, Wiederaufbau des Kapitalstocks zu finanzieren, die sind eben so geschädigt, auch durch diesen Krieg, dass das eben nicht mehr richtig stattfindet. Also mit anderen Worten, ist eine Kapitalmarktfriktion, die so Keynes vermutlich, ich unterstelle das jetzt mal Keynes, das kann völlig ungerecht sein, dass dieses Bonmot auf Keynes zurückgeht, aber jedenfalls in keynesianischen Modellen findest du genau das. Also wenn man, darüber haben wir ja sogar mal gesprochen, oder selbst im Neoklassischen, du brauchst gar keine, also in so Standardmodellen ohne finanzielle Friktionen, passiert genau das. Wenn du Kapitalstock verdichtest, gibt es einen Investitionsboom danach. Ja.
Lass doch vielleicht kurz nochmal einsortieren, wie der Datensatz, Rüdiger hat das angerissen, wie der Datensatz aussieht und so. Also wir haben die Zeit zwischen 1990 und heute ist, wenn ich mich richtig erinnere, aus Gesprächen mit International Relations Leuten, die gewalttätigste Zeit der Weltgeschichte.
Wow.
Im Sinne von, wie viele Kriege geführt werden.
Und wie viele Menschen sterben, also wie viel Leid erzeugt.
Ja, das nicht ganz, weil der Zweite Weltkrieg und auch der Erste Weltkrieg da durchaus herausstechen. Tatsächlich aber die Zahl der Kriege, die geführt werden, das ist eben massiv gewesen. Und das, was Rüdiger gesagt hat, ist, muss man natürlich da im Kopf haben. Und die zählen auch Bürgerkriege mit.
Ja, Bürgerkriege, ganz wichtig, ja.
Ja. Und die sind wohl auch anders als Kriege zwischen Ländern. Und die Mechanismen, wenn du darüber nachdenkst, also das ist ja hier eine rein empirische Arbeit, die versucht, kausal Dinge zu identifizieren, aber im Sinne von so wie Pharmaziestudien der alten Art Kausalität über Kausalität nachdenken. Immer wenn ich dir eine rote Pille gebe, dann passiert irgendwas. Warum, weiß ich nicht. Die Pille ist aber rot. Ja, das ist ja hier, das ist hier der Kausalitätsbegriff, der verwendet wird. Immer wenn ich irgendwas tue, passiert irgendwas. Nicht warum, das ist nicht, weiß ich hier nicht.
Und selbst da habe ich meine Zweifel, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Ökonometrik wirklich diese kausale Interpretation lässt. Die schmeißen da alle möglichen Fixed-Effekte rein und so, aber naja.
Ja, und wenn ich anfangen würde, mal über Kausalität nachzudenken und ich habe halt diese Bürgerkriege da drin, dann passiert ja in einem Bürgerkrieg irgendwas mit dem Land. Und zwar was ganz anderes als in einem Zwischenkrieg zwischen Ländern. Und da passiert im Zweifelsfalle aber auch vorher was ich gar nicht vernünftig messen kann in dem Land. Der eigentliche Grund für den Bürgerkrieg kann durchaus der Grund sein, warum hinterher keine Investitionen mehr stattfinden, warum hinterher das mit der Demokratisierung nicht so richtig fluppt. und so weiter. Also das ist dieses Zusammenmischen von den Bürgerkriegen und den internationalen Kriegen ist aus meiner Sicht halt eine Sache, die das sehr schwer macht, die Dinge zu interpretieren und dann durchaus.
Also to be fair, die sind sich schon bewusst, dass das problematisch ist.
Ja, aber die Frage, die ich mich dann immer frage, ist, warum machen sie es dann?
Keiner von denen ist bis jetzt durch einen Referieprozess gegangen, soweit ich das sehen kann. Also das ist sicher ein Punkt, der da angesprochen wird. Also insofern, ich würde es auch erstmal als Korrelation vielleicht sollen wir einfach mal die Ergebnisse, wir haben ja die Ergebnisse noch gar nicht komplett vorgestellt. Also deine Frage, es ist in der Tat so, dass diese insbesondere die Bürgerkriege, also die Interstate Wars, Konflikte, die das erste Mal auftreten, highly fractionalized societies, also Gesellschaften, die sehr gespalten sind, das ist genau, was Christian eben anspricht, da passiert eben dann tatsächlich democratic backsliding. Und was sie auch zeigen, oder jedenfalls dokumentiert ist, dass es nie, dass Autokratisierung ist nicht unbedingt damit korreliert, dass du wahrscheinlich einen Krieg auch gewinnst. Sondern, also du findest zwar Autokratisierung, aber das geht dann, und zwar durch Zensur, ja, Medienzensur, Richter, dass Richter entlassen werden und solche Sachen. Aber es ist nicht klar, dass du dadurch fähiger wirst. Also Autokraten sind nicht unbedingt fähiger, Kriege zu gewinnen. Ja, auch das, wie gesagt, weil unglaublich, ob das alles jetzt 100% kausal ist. Übrigens, wir sollten vielleicht das erste Papier, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Military Spending and War, da zeigen sie, das fand ich dann schon interessant, selbst als Korrelation, dass du eben, dass wenn Staaten mehr Geld ausgeben, ja, also für Militär, dass das in der kurzen Frist nicht dazu führt, dass es mehr Kriege, mehr Konflikte gibt. Also es gibt diesen Provokationseffekt, scheint es nicht zu geben. Es gibt aber durchaus einen Abschreckungseffekt, der klein ist, das sagen sie selbst, also quantitativ relativ klein, ein bisschen größer in Demokratien, kommt auch ein bisschen auf die genaue ökonometrische Situation an. Also wenn man diese Bilateral-Daten nimmt, dann wird es ein bisschen größer. Aber ja, also höhere Militärausgaben führen zu einer leicht geringeren Wahrscheinlichkeit von Krieg. Also es gibt wohl ein bisschen Abschränkungen, bei Demokratien noch ein bisschen stärker. Es gibt allerdings auch mehr Tote dann, wenn du das machst. Also wenn es dann doch zum Krieg kommt und du hast mehr ausgegeben, dann gibt es mehr Tote. Allerdings mehr Tote beim anderen. Also du reduzierst sozusagen die Tote auf der eigenen Seite. Also das sind so die deskriptiven Ergebnisse, die finden.
Genau, aber auch da spielen wieder die Bürgerkriege eine große Rolle.
Ja,
also, sicher. Ne, wenn du irgendwie...
Ich meine, viele dieser Kriege waren vermutlich halt auch Bürgerkriege oder so
Bürgerkriegsähnliche
Bürgerkriege.
Ja, klar, ich meine, sozusagen, ne? Wenn die in Ruanda kein Geld gehabt hätten für Schusswaffen, dann wären weniger Leute gestorben. Das ist, wo ich halt meine, lass uns lieber mit Soldaten beschäftigen. Ich meine, ja, wir haben es jetzt kausal, wir haben total überraschend kausal festgestellt, dass ich, wenn ich eine Waffe habe, jemanden erschießen kann.
Naja, aber dass es diesen Provokationseffekt gibt, also das ist ja durchaus, also das kann man sagen, es ist nicht sauber identifiziert, aber auch schon in der reinen Korrelation, dass es diesen Provokationseffekt nicht gibt, der ja gerade in der deutschen Diskussion massiv ist. Also jeder deutsche Linke wird ja sagen, das Schlimme an höheren Militärausgaben ist diese Militarisierung der Gesellschaft und am Ende, weil wir so viel ausgegeben haben, werden wir dann halt auch aggressiver und Krieg wird wahrscheinlicher. Also das scheint nicht der Fall zu sein, jedenfalls in den Daten. Also das finde ich, ich verstehe nicht ganz, warum du das so niedermachst.
Ja, ist das, ich weiß nicht, ob das ernsthaft eine Debatte...
Doch, also das ist ja wohl eine Riesendebatte.
Echt oder geprägt.
Du redest vermutlich mit deutschen Linken nicht, aber... aber das ist ja eine Riesendebatte, dass die befürchten, dass wir einfach als Gesellschaft militaristischer werden und dann...
Ja. Ja, das ist ein Riesending. Das ist wirklich ein Riesenthema in dem Teil der Linken, die sich als autonome Linke begreifen.
Ja,
zumindest ist es so meine Wahrnehmung, dass also ja tatsächlich jeder Euro
der für Rüstung ausgegeben wird. Die olivgrüne Linke. Das
genau, das ist also jeder Euro, der für Rüstung ausgegeben wird, ist unmittelbar eine Kriegsgefahr. Das ist so kondensiert, was da ventiliert wird und zwar gar nicht wenig ventiliert wird. Die Frage ist jetzt nur, Haben die Recht oder haben die Unrecht? Weil wenn wir uns die Working Papers angucken, scheinen die Unrecht zu haben. Aber es gibt mindestens einen Ökonomen, der das wahrscheinlich im Review den zerpflücken würde. Und der heißt Christian Beyer.
Nein, ich würde halt nur sagen, gut, ich weiß es nicht. Das ist, was die letztlich sagen, ist, die Gefahr von Military Spending ist, dass du es im Inneren einsetzt. Das ist die wahre Gefahr von Militär. Und das ist im Übrigen durchaus auch eine linke Kritik gewesen. Mhm. Ja, es ist immer die Sorge sozusagen um den Notstand gewesen. Also ich glaube, die traditionelle linke Kritik an Military Spending ist nicht, dass jetzt wir jetzt so viel das Nachbarland da notwendigerweise überfallen.
Ja, doch, zumindest die linke Kritik, die an mir vorbeikommt, zumindest teilweise an mir vorbeikommt, ist tatsächlich so. Dass es um Krieg nach außen geht.
Christian lebt da in den 68ern. Das mag damals der Fall gewesen sein.
Der hat einfach nicht mit ganz so viel bekloppten Linken zu tun, was ja auch mal ganz angenehm ist. Ne?
Ich glaube, das ist die aktuelle Debatte.
Nee, das sehe ich auch nicht. Es ist ein Teil der aktuellen Debatte, aber nicht die aktuelle.
Ein Teil der aktuellen Debatte, natürlich.
Ja, aber dass es an den Daten vorbeigeht, ist irgendwie, weiß ich nicht, relativ offensichtlich. Also die USA haben eine Reihe von Kriegen geführt, ja, das würde in die Richtung gehen. Die Europäer haben in den 70er und 80er Jahren sehr viel Geld für Militär ausgegeben und haben im Großen und Ganzen keine Kriege geführt.
Gut, aber das ist jetzt ein bisschen sehr, jetzt machst du aber wirklich Datenpunktökonometrie, die stellen diese Intuitionen, die du ja richtigerweise hast, halt mal systematisch zusammen. Also ich finde das schon ein Verdienst.
Du
bist ein alter, Grump, du findest gar nichts gut.
Ja, das okay, sowieso, das sowieso.
Das ist sowieso klar. Gut, da muss man jetzt einen sogenannten Christian-Fixed-Effekt einbauen und damit würde ich sagen,
genau.
Ein Christian-Fixed-Effekt, das ist also praktisch eine Konstante, die grundsätzlich alles.
Das ist eine Konstante, das ist erstmal alles.
Er ist einfach immer grumpy, er findet nichts gut, insofern.
Genau, es wird sowieso viel zu viel geschrieben.
Sollten sich die Autoren nicht zu sehr grämen.
Ja.
Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.